Technik als kulturwissenschaftliches Terrain, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast, der im Sommersemester unser Institutskolloquium ersetzt oder begleitet, je nachdem wie man will. Wir, das sind Thomas Thiemeier, Professor am Ludwig-Uhland-Institut.
Und Helen Ahner. Und heute mit dabei ist Maximilian Jablonowski von der Universität Zürich. Wie schön, dass du dabei bist und dir heute Zeit für uns genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Du hast ja deine Doktorarbeit über ein technisches Artefakt geschrieben. Ich dachte, vielleicht kannst du am Anfang einfach ein bisschen was dazu erzählen. Es geht ja um Drohnen. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen erzählen, was es mit diesen Drohnen auf sich hat und wie man sich denen kulturwissenschaftlich nähern kann.
Ja, sehr gerne. Du hast es ja eigentlich total schön formuliert, dass ich über ein technisches Artefakt geschrieben habe, weil, also was man sich ja schon auch fragen könnte, ist es eigentlich immer, wenn man über ein technisches Artefakt schreibt, auch schon Technikforschung? Und ich bin mir relativ sicher, dass es schon auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die Technikforschung machen bei uns im Fach und die das, was ich da in der DIS gemacht habe, auch jetzt gar nicht unbedingt als Technikforschung verstehen würden. Also der wenig inspirierende Untertitel meiner DIS lautet Narrative und visuelle Anthropologie ziviler Drohnen. Und da taucht die Technikforschung also ja gar nicht auf. Und die Leitfrage, die ich mir gestellt habe, war eigentlich eher, also welche Bilder machen wir uns von Drohnen und welche Bilder machen Drohnen von uns? Und welche Geschichten erzählen wir uns über Drohnen und welche Geschichten erzählen Drohnen eigentlich von uns? Und in dieser Doppelung Bilder und Geschichten taucht ja halt die narrative und die visuelle Anthropologie auf, die Technikforschung so ja, aber erstmal direkt nicht. Ich habe die Arbeit allerdings schon in einem technikforschenden Kontext verstanden und würde das auch weiterhin so verstehen. Und was ich versucht habe in der Arbeit, ist, mich der Narrativität und der Visualität von Drohnen als Medientechnologie, als medientechnologischem Objekt zu nähern. Also es geht eben halt schon um ein technisches Artefakt. Ob das eben dann in jedem Fall Technikforschung ist oder in welchem Sinne das Technikforschung ist, darüber können wir ja vielleicht noch sprechen, weil das ist ja auch eine Debatte, die man führen kann und die, glaube ich, auch ganz produktiv sein kann oder könnte. Ich bin in der Arbeit eben ausgegangen von dem Objekt zivile Drohnen, also nicht militärische Drohnen, nicht polizeiliche Drohnen. Dabei habe ich vor allen Dingen mit zwei theoretischen Ansätzen gearbeitet. Also zum einen Sheila Jasanovs Ansatz der Sociotechnical Imaginaries und zum anderen mit einem Ansatz von John Law und Vicky Singleton. Die haben, ich glaube, 2000 einen Aufsatz geschrieben, Technology Stories. John Law hat dann 2002 noch ein Buch veröffentlicht. Das hat Aircraft Stories geheißen und so habe ich hier mit dieser Doppelung von Bildern und Geschichten gearbeitet, von Stories und Imaginaries oder Stories und Imagination, sodass also die Hauptkonzepte, die ich mir da irgendwie zusammengebastelt habe aus den Ansätzen, waren dann die Drone Stories und die Drone Imaginaries. Dabei ging es mir darum zu schauen, also wenn man das mit Rubino formulieren möchte, was könnte eine Anthropologie der nahen Zukunft von Drohnen sein? Oder eine Anthropologie der Gegenwart und der nahen Zukunft von Drohnen? Ich habe also versucht, über die kulturelle Produktivität von Drohnen nachzudenken. Also wie in verschiedenen Bereichen, Logistik natürlich, Kunst, populäre Medienproduktion, unsere Vorstellung von Räumlichkeit, unsere Vorstellung von Zeitlichkeit, wie Drohnen sich darin einnisten, wie die Verbindungen herstellen. Weil Drohnen sind ja eine Network Technology, also eine Technologie, die ganz stark von dem abhängt, was die Medienwissenschaftlerin Lisa Parks, mit deren Texten ich auch viel gearbeitet habe, Signal Traffic genannt hat. Also die senden Signale und die brauchen Konnektivität, die brauchen Verbindungen, also mit Satelliten, Funkzellen, WLAN und so weiter. Und ich habe eben versucht, diese Konnektivität kulturell zu verstehen und als ein Ausdruck von kultureller Produktivität zu verstehen. Ich habe also gefragt, mit was für Dispositiven, Diskursen, Praktiken, Körpern und Räumen Drohnen eigentlich Verbindungen suchen, mit welchen die sich verbinden wollen, auf welche Weise wir uns mit denen verbinden wollen und was aus diesen Verbindungen eben entsteht. Die Erkenntnis daraus ist, Drohnen haben Ausstrahlung. Das heißt zum einen, dass sie Signale senden und empfangen, aber zum anderen eben auch, dass sie Charisma haben und dass sie wahnsinnig charmant dabei sind, sich auf ganz vielen kulturellen Ebenen mit uns zu vernetzen und uns zu verführen. Und diesen Vernetzungen bin ich in der DIS nachgegangen.
Ich würde jetzt gerne noch zwei Nachfragen dazu stellen, einfach weil sich die sich gerade so super anbieten. Zum einen ist mir aufgefallen, dass du ja viel mit internationaler und letztlich auch interdisziplinärer Literatur und Theorie arbeitest. Also vielleicht kannst du da noch einen kurzen Input dazu geben, wie sich das für dich darstellt, wie sich vielleicht auch als Technikforschung, wenn man denn deine Forschung so bezeichnen möchte, als interdisziplinäres und internationales Forschungsfeld auch darstellt. Also das würde mich einfach interessieren, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast und wie du das siehst. Zweitens haben wir ja jetzt von verbindenden Thronen gehört, die sich vernetzen, die Menschen zusammenbringen. Und da liegt jetzt natürlich bei mir die Frage nach der Akteur-Netzwerk-Theorie nahe, ob das was ist, vor dem Hintergrund du dieses Netzwerk verstehst oder ob das eine andere Art von Verbindung und Vernetzung ist, mit der du arbeitest.
Ja, zu deiner ersten Frage, also zur Internationalität, jein, würde ich sagen, das stimmt so partiell. Also es hat sich irgendwie schon so ergeben, es war jetzt aber kein Ziel von mir. Und jetzt meine Hauptansätze, Jasanov und Law, sind jetzt natürlich Personen aus dem englischsprachigen Raum. Wer auch noch mega wichtig war für mein Nachdenken über Drohnen, war Paul Rubino und sein Konzept von einer Anthropology of the Contemporary. Gleichzeitig war es aber schon auch so, dass ich vieles aus dem Fach und aus der Fachgeschichte gefunden habe, was ganz, ganz wichtig war für mich. Jemanden, den ich immer lese und immer hilfreich finde, auch wenn er sich eigentlich nie wirklich mit Technikforschung beschäftigt hat, ist Rolf Lindner und seine Idee der Kulturanalyse. Und wenn man mich jetzt fragen würde, was ich mache oder welches Label, welches Branding ich meinem Projekt geben würde, wäre das vielleicht wirklich sowas wie eine Kulturanalyse der technisch fundierten Gegenwart als jetzt wirklich Technikforschung oder so. Wen ich im Nachdenken über Technik aus unserem Fach auch sehr, sehr wichtig finde, ist Martin Schafe. Das ist ja auch eine Person, die euer Institut in Tübingen mit meiner akademischen Dissertation verbindet, weil der ja von Tübingen nach Marburg gegangen ist, wo ich ja studiert habe. Also natürlich nicht mehr bei Schafe selbst, aber ich habe schon noch viele Spuren mitbekommen in meinem Studium, die er hinterlassen hat. Und er hat auch immer mal wieder Aufsätze über Technik geschrieben. Und einen, den ich wirklich super, super wichtig und spannend finde und auch extrem zeitgemäß finde, auch mit Blick auf die Situation, in der wir uns jetzt gerade alle befinden, ist Utopie und Physik zum Lebensstil der Moderne oder so ähnlich heißt der Untertitel. Und das sind auf jeden Fall deutschsprachige Stichwortgeber aus dem Fach, die mir ganz wichtig sind und die auch eine große Rolle in meiner Arbeit annehmen. Also klar, Technikforschung und STS sind ein internationales Feld, aber ich glaube schon, dass unser Fach da wahnsinnig viel zu beitragen kann und wahnsinnig tolle Stichworte geben kann, auch wenn die vielleicht oder sicherlich nicht ganz so wahrgenommen werden. Zu deiner zweiten Frage, also Netzwerk und ANT, also meine Arbeit ist sicherlich keine Arbeit, auf die das Label ANT passen würde. Und ich glaube, da würden auch Leute bei uns aus dem Fach, die wirklich ANT machen, die würden das auch schon von sich weisen, dass das damit irgendwas zu tun hat, was ich mache. Der Netzwerkbegriff ist jetzt natürlich durch die aktuelle Netzwerktheorie prominent geworden, aber ist natürlich auch überhaupt nicht exklusiv für die ANT. Und jetzt für mich und für meine eigene Forschung und auch für meine Doktorarbeit war die aktuelle Netzwerktheorie schon auch immer ein interessanter Stichwortgeber. Und John Law, mit dem ich, oder besser, also mit dessen Schriften ich ja viel gearbeitet habe, kommt ja selber auch aus diesem frühen ANT-Umfeld. Insofern war das alles schon auch wichtig für mich. Aber jetzt eben nicht so der zentrale theoretische Ort, wo ich die Arbeit und auch mich selbst beheimaten wollen würde. Also das gar nicht. Innerhalb der ANT ist es, also da geht es ja vor allem auch immer viel um Praktiken und um den Praxisbegriff und Praxiologie und so. Und das habe ich wirklich nicht sehr berücksichtigt. Also Praktiken, die bei mir eine Rolle spielen, sind dann eher Praktiken der Bildgebung, des Imaginierens und des Storytellings und narrative Praktiken und so. Das findet man zum Teil natürlich auch in der ANT, eben diese Technology-Stories von John Law und Vicky Singleton oder auch bei Alexa Färber zum Beispiel auch in der Stadtforschung, in dieser aktuellen Netzwerk-theoretisch informierten Stadtforschung. Da gibt es sowas, Sie arbeitet auch mit Praktiken des Imaginierens und so. Aber ansonsten war die aktuelle Netzwerktheorie für mich kein großer Bezugspunkt bei der Arbeit. Und den Netzwerkbegriff habe ich halt eher metaphorisch verstanden. Also ich habe den genutzt, um darüber nachdenken zu können, dass Drohnen eine vernetzte und vernetzende Technologie sind. Dabei eben halt auch ganz im technischen Sinne. Also dass die eben wirklich über technische Netzwerke funktionieren und auch nur über technische Netzwerke funktionieren können. Also dass die wirklich abhängig sind von Netzwerkinfrastrukturen, von Satelliten, Funktürmen, WLAN, Radiosignalen und so weiter. Und das brauchen die, um überhaupt funktionieren zu können. Und gleichzeitig eben dann auch metaphorisch gewendet, wo dann Netzwerke dann eher so etwas werden, oder wo dann Netzwerke eher in einem Zusammenhang stehen mit dem, was Hartmut Rosa Resonanz genannt hat. Also das ist dann gar nicht so unbedingt nur um technische Netzwerke geht, sondern um Resonanzen und Dissonanzen auf einer kulturellen, aber auch auf einer technischen Ebene.
Ja, ich finde das irgendwie total toll, dass man das eben an dem, was du uns jetzt erzählt hast, erkennt, dass eben sich Netzwerken und Verbundensein auf verschiedenen eben kulturanalytisch betrachtet werden kann und auch den Ansatz, den du hast, in dem es eben darum geht, Erzählungen sich anzuschauen und zu schauen, wie kommen eigentlich solche Technologien, wie es Drohnen sind, im Alltag an und wie werden die dort erzählt, wahrgenommen, welche Bilder werden ihnen gegeben und wie man damit umgeht, das finde ich irgendwie, gibt dem Ganzen jetzt nochmal, gibt auch der Idee davon, was Technikforschung sein kann im Fach, nochmal eine ganz neue Idee. Wir hatten ja in unserem Call oder in unserem kleinen Text, in dem wir umrissen haben, was wir mit diesem Institutskolloquium eigentlich wollen, auch formuliert, dass Technikforschung als Zukunft des Fachs gehandelt wird oder als etwas, wo man jetzt auf jeden Fall mitmachen muss, damit man zukunftsfähig ist. Gibt es denn wirklich eine neue Konjunktur der Technikforschung in diesem Fach? Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, ich finde das eine sehr interessante These, die ihr da in diesem Kolloquium verfolgen wollt. Und auch, was du sagst, also diese Wahrnehmung, das ist jetzt was, wo man mitmachen muss irgendwie. Also als ich angefangen habe, über Drohnen nachzudenken und über meine Diss nachzudenken, so Ende 2013, Anfang 2014 war das, da haben schon einige gesagt, echt jetzt, Technikforschung, das ist ja total dated, das macht doch keiner mehr. Und wenn, dann mach doch lieber irgendwas mit digitaler Technologie, Internetforschung oder irgendwie sowas. Und klar, Drohnen sind aktuell, aber mit Technikforschung gewinnst du keinen Blumentopf. Und das war wahrscheinlich schon damals auch nicht ganz richtig. Aber ich glaube, jetzt kann man schon sagen, dass es eine neue Konjunktur der Technikforschung im Fach gibt oder zumindest eine Konjunktur von STS-nahen Themen, so in der ganzen Breite, oder Themen, die man früher halt irgendwie Technikforschung genannt hätte oder so. Und ich glaube, die Indizien für diese Entwicklung liegen relativ offen, weil es ja eben auch schon Reflexionen im Fach darüber gibt. Also im Hamburger Kongress hat man das schon stark gemerkt, denke ich, dass gerade die Keynotes ganz viel von so technikforschenden Überlegungen beeinflusst waren. Im letzten Wintersemester hat das Freiburger Institutskolloquium sich mit Technikforschung beschäftigt, jetzt eben euer Kolloquium und der Podcast. Und dann noch ein prominentes Beispiel ist sicherlich der neue Frankfurter Masterstudiengang. Also das wird ja alles auch schon reflektiert und findet auch einen institutionellen Niederschlag, eben in dem Studiengang, in Modulen und so weiter. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass vieles von dem eigentlich gar nicht oder zumindest nicht so primär unter dem Label Technikforschung passiert. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob sich vieles von dem, was die Kolleginnen und Kollegen da machen, sich auch unter dem Label Technikforschung wohlfühlen würde. Und wenn man jetzt eine These formulieren wollen würde, ist es vielleicht doch so, dass Technik jetzt wirklich zur Querschnittsdimension geworden ist. Also das, was Klaus Schönberger schon mal vor, ich glaube, 15 Jahren in einem Aufsatz gefordert hat und was ja im Prinzip eigentlich nur etwas expliziert, was in einem Gründungsdokument der modernen Volkskunde auch schon enthalten ist, also irgendwie bei Bausinger, bei der Volkskultur in der technischen Welt, das impliziert ja, dass ja Volkskultur zumindest mittelfristig auch nur noch technisch denkbar ist. Und das ist ja auch total der Fall. Also wenn man sich jetzt umschaut, Populärkulturforschung ist heute ja ganz, ganz stark Medienforschung und diese Medien sind natürlich alle technisch, oder? Dann Arbeitskulturenforschung ist immer auch Technikforschung und Digitalisierungsforschung, das ist ja ganz klar. Und da könnte man auch ganz viele Beispiele für nennen, denke ich. Und das könnte ich mir vorstellen, wäre ein Ansatz, diese Konjunktur ein bisschen zu erklären.
Du hast von neueren Entwicklungen uns schon berichtet, die du in der kulturwissenschaftlichen Beschäftigung mit Technik in der letzten Zeit beobachtet hast. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Drei verschiedene Richtungen, die dir da besonders aufgefallen sind. Was hat es damit auf sich und welche Schwerpunkte werden dadurch auch gesetzt?
Was ich so ganz subjektiv im Feld der Technikforschung und der Science and Technology Studies beobachte und auch bei uns im Fach oder in angrenzenden Fächern beobachte oder auch wenn ich meine eigene Lektüre reflektiere, dann sehe ich drei Tendenzen, die gerade stark sind. Ganz offensichtlich ist es natürlich die Debatte um dieses Schlagwort Anthropozän, was jetzt, glaube ich, angesichts der Größe und Durchschlagskraft, die das hat, auch jetzt erst am Anfang ist und würde ich auch noch andere Begriffe drumherum gruppieren und die alle eigentlich mit einer Hochskalierung des Netzwerkbegriffs zu tun haben. Also das ist natürlich ganz prominent der Anthropozän-Begriff, dann aber auch der Begriff der Technosphere, den Peter Huff ins Gespräch gebracht hat. Bruno Latour spricht von Gaia, was ja eine ähnliche Dimensionierung wie das Anthropozän hat, eben räumlich formuliert und nicht zeitlich. Also es tauchen auf einmal so planetare Anthropologien auf.
Das wäre dann die Hochskalierung des Netzwerkbegriffs. Also
genau, das wäre diese Hochskalierung des Netzwerksbegriffs. Also weg von, oder nicht automatisch weg von, aber ergänzend zu den doch noch recht lokalen oder regionalen Netzwerken, die man sich früher angeschaut hat. Also wenn man sich die Gründungsdokumente der aktuellen Netzwerktheorie zum Beispiel anschaut, also zum Beispiel das Buch von Latour und Vulgar Laboratory Life, wo man sich eben ein Labor angeschaut hat und jetzt schaut man sich den ganzen Planeten an als ein Netzwerk, als ein vernetzter Organismus, wenn man diese Gaia-Metapher ernst nehmen möchte, die Natur jetzt aufgegriffen hat aus dem ökologischen Diskurs. Und das hat alles das Anthropozän, glaube ich, jetzt weniger als einen geohistorischen Begriff etabliert, denn da ist er, soweit ich die Debatten in den Geowissenschaften mitverfolge, immer noch relativ umstritten, sondern eigentlich als einen Reflexionsbegriff in den Humanities. Damit ganz eng verbunden, glaube ich, ist die Frage der Narrativität, die auch eben bei mir in der DIS total wichtig ist. Und deswegen ist es vielleicht auch eine Tendenz, die ich aufgrund meines eigenen Interesses und meiner eigenen Forschung sehe. Ich habe beobachtet, dass gerade ganz viele neue Ansätze entstehen, wo auf ganz unterschiedliche Art und Weise über die Narrativität von Technik nachgedacht wird. Für mich besonders wichtig ist da natürlich, haben wir ja schon drüber gesprochen, die Sociotechnical Imaginaries von Sheila Jasanoff, was ein bisschen älter ist, eben der Ansatz der Technology Stories von John Law und Vicky Singleton. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe anderer Ansätze, die ich sehr, sehr spannend finde und die ich jetzt aber zum Teil auch gar nicht in der DIS aufgegriffen habe oder nur so am Rande erwähnt habe, weil die mir einfach zu spät auf dem Radar aufgetaucht sind und was etwas ist, wo ich gerade aktuell drüber nachdenke, wenn es um die Überarbeitung der Publikationsfassung der DIS geht und um Aufsätze, an denen ich gerade arbeite. Das zum Beispiel das Nachdenken über Technik als Metapher, da hat der britische Künstler James Bridle in seinem neuen Buch ein paar Überlegungen skizziert. Der Technikphilosoph Mark Cockleberg hat über Narrative Technologies gesprochen und denkt neu über den Zusammenhang von Technik und Sprachen nach. Auch abseits von so Klassikern wie Heidegger oder Ellul oder so. Henry Jenkins hat schon vor einiger Zeit mit Blick auf Computerspiele von Narrative Architectures gesprochen. Das finde ich einen ganz, ganz interessanten Begriff, den ich mir vorstellen könnte, dass es auch spannend wäre, den in der Technikforschung aufzugreifen. Auch Latour hat in seiner Vorlesung zum Holberg-Preis, den er 2013, glaube ich, erhalten hat, angefangen, über Technik als Metapher zu sprechen. Also das sind ganz viele verschiedene Ansätze, die sich irgendwie unter diesem Label Narrativität zusammenfassen lassen, die aber eben zum Teil auch sehr unterschiedlich sind. Und eben die letzte Tendenz oder eine weitere Tendenz, das ist ja alles nicht abschließend, wo ich das Gefühl habe, dass das wieder stärker wird, ist eben die Betonung ethischer Fragen. Was dann auch wieder ganz viele neue theoretische Überlegungen nach sich zieht. Zum einen wird in der Technikphilosophie gerade, oder gibt es ein starkes Nachdenken darüber, was ist eigentlich gute Technik oder was ist die gute Gesellschaft mit Technik, was ist gute technische Zivilisation oder irgendwie sowas. Dann gibt es ganz verschiedene Entwürfe auch für hybride Ethiken des Anthropozäns. Die britische Fotografin und Medienwissenschaftlerin Joanna Zielinska, die ich auch ganz interessant finde, auch in ihrem künstlerischen Werk, hat vor ein paar Jahren ein spannendes Buch geschrieben, Minimal Ethics for the Anthropocene. Bei Latour taucht das auch in seinen Gaia-Überlegungen ganz stark auf, diese ethische Komponente. Und letztlich auch bei Jasanov, also weil diese Imaginaries immer auch auf ein Sollen verweisen, auf Moral Landscape, wie das auch bezeichnet hat. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass das irgendwie wieder ganz andere Fragen an den Menschen stellt. Also dass dann bei aller Hybridität und Vernetztheit auf einmal wieder der Mensch als ethischer Akteur und irgendwie als urteilskräftiges Wesen auftaucht. Das kriegt dann so ein Aufklärungsdrive irgendwie wieder, wo das der Mensch als urteilskräftiges Wesen in technische Systeme hereingebracht wird. Und das ist mir vor allen Dingen aufgefallen, wenn es um autonome Technologien und künstliche Intelligenz geht, was ja für mein Drohnenthema super wichtig ist. Und da gibt es einen ganz interessanten Aufsatz, auch inzwischen schon ein paar Jahre alt, zu Human Machine Autonomy von Lucy Suchman und Jutta Weber. Und die stellen sich halt die Frage oder die beschäftigen sich mit der Frage, sollen militärische Drohnen autonom Tötungsentscheide treffen können? Was technisch zum Teil möglich ist. Und da plädieren eben beide dafür, dass da unbedingt ein Mensch in the loop bleiben muss, wie es dann immer heißt. Aber sie merken dabei dann auch, wenn die darüber schreiben und dass diese Ethiken argumentieren und reflektieren dabei dann automatisch darüber, dass sie diese ethische Notwendigkeit, dass da der Mensch mit seiner ethischen Kompetenz im System bleiben muss und zwar als letzte Entscheidungsgewalt bleiben muss, eigentlich nicht mit ihrem Handlungsbegriff, der eben Handeln als hybriden und vernetzten Effekt versteht, begründen können. Und das finde ich gerade für die Technikforschung ganz, ganz spannend.
Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, Anthropozän und Narrativität, was damit im engeren Sinne gemeint ist. Das ist in der tieferen Fachdiskussion, sind das stehende Begriffe, aber da vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis, was wir darunter ungefähr uns vorzustellen haben.
Also Anthropozän ist ja der Vorschlag, der von zwei Geologen ausgegangen ist, Paul Crutzen und Eugene Stormer, für ein neues Erdzeitalter. Die Geologie teilt die Geschichte der Erde ja in Epochen ein, in Erdzeitalter. Und eigentlich war man davon ausgegangen, oder eigentlich war der Begriff für das Erdzeitalter, in dem wir uns befinden, das Holozän. Im Jahr 2000 haben dann eben die beiden, Paul Crutzen und Eugene Stormer, den Begriff Anthropozän in die Diskussion eingebracht. Eben zunächst in der Geologie und dann hat das immer weitere Kreise gezogen. Und deren Ausgangsbeobachtung ist, dass eigentlich die entscheidende geologische Kraft der näheren Erdgegenwart der Mensch ist. Zumindest für die letzten 200-300 Jahre. Also es ist etwas umstritten, wenn man den Begriff des Anthropozäns setzen will. Aber was oft genannt wird, ist die Erfindung der Dampfmaschine und die daraufhin einsetzende Industrialisierung. Und dass quasi eigentlich ab diesem Moment, ab der Beginn der Industrialisierung, der Mensch oder also menschliches Handeln sich so in die Welt einschreibt und auch in alle Weltsysteme einschreibt und dann niederschlägt, dass man eigentlich eben vom Anthropozän sprechen müsste, also von dem vom Menschen geprägten Weltzeitalter.
Narrativität wäre die zweite Dimension. Da kann man sich im Großen vielleicht was drunter vorstellen. Es geht um Erzählung und Erzählforschung. In deinen Arbeiten wird es aber mit spezielleren Konzepten verknüpft, unter anderem dem Konzept der Socio-Technical Imaginaries. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, was es damit auf sich hat und was es überhaupt bedeutet.
Socio-Technical Imaginaries ist ein Konzept, das Sheila Jasanov zusammen mit Sung-Yoon Kim entwickelt hat. Die haben 2015 ein Sammelband herausgegeben, Dreamscapes of Modernity, wo zwei Aufsätze drin sind von Sheila Jasanov, die diesen Begriff ein bisschen ausbuchstabieren. Also es wäre vielleicht schon zu viel gesagt, dass dort wirklich ein großes, zusammenhängendes, theoretisches Konzept entworfen wird, aber es werden so ein paar gedankliche Pflöcke werden da eingeschlagen. Und das ist eigentlich auch ganz charmant, weil man halt eben anhand dieser Pflöcke auch gut selber weiterdenken kann und gar nicht so ein großes Konzept vorgelegt bekommt. Sheila Jasanoff ist ja eigentlich eine relativ bekannte Technik- und Wissenschaftsforscherin, obwohl sie, und das finde ich schon noch mega interessant, halt auch Juristin ist. Und das merkt man an der Art und Weise, wie sie über Wissenschaft und Technik nachdenkt, ganz stark. Sie definiert solche Technical Imaginaries, ich habe das Zitat mal rausgesucht, als collectively held, institutionally stabilized and publicly performed visions of desirable futures, animated by shared understandings of forms of social life and social order, attainable through and supportive of advances in science and technology. Also wenn man das zusammenfasst, eben Vorstellungen des guten Lebens und sozialer Ordnung, die kollektiv sind, die über Institutionen stabilisiert werden. Da kommt diese Gesetzgebungskomponente wieder rein, die bei Jasanoff halt stark ist. Die öffentlich sind, also die nicht irgendwie in ExpertInnenzirkel unbedingt nur gemacht werden, sondern eben breit gesellschaftlich diskutiert werden zum Teil. Und die mit Desirable Futures zusammenhängen, die also auch so eine Zukunftsperspektive aufweisen oder eine Fortschrittsperspektive. Perspektive aufweist. Was ich daran eben besonders spannend finde, ist diese Idee des Desires, also dass da auch ein Begehren drinsteckt, eine Form des Wünschens und des Wollens, die ich besonders charmant fand, eben mit Blick auf Drohnen.
Einige dieser Dimensionen, also Anthropozän, Narrativität und Ethik, würden ja auch wahrscheinlich an ältere Traditionen im Fach ganz gut anschlussfähig sein, Erzählforschung oder Ähnliches, ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, inwiefern sich diese drei Fachrichtungen in der empirisch-kulturwissenschaftlichen Forschung schon niedergeschlagen haben oder niederschlagen könnten und welchen Beitrag wir dazu leisten könnten.
Ja, also das sehe ich ganz genauso wie du. Da gibt es wirklich ganz vielfältige Anschlüsse an das Fach. Also auch wenn der Anthropozän-Begriff ja relativ neu ist, also der Aufsatz von Paul Crutzen und Eugene Sturmer, wo sie das so erstmalig angefangen haben auszubuchstabieren, das glaube ich von 2000, aber es gibt natürlich auch viele ähnliche ältere Konzepte, auf die sich Crutzen und Sturmer dann beziehen. Die haben jetzt vielleicht bei uns im Fach nie so eine große Rolle gespielt. Das ist also schon noch was, dieser ganze Anthropozän-Diskurs, was schon noch viel Innovation ins Fach bringen kann und natürlich auch schon gebracht hat. Gleichzeitig finden sich aber schon auch, zum Beispiel bei Martin Schafe, Überlegungen, die sehr anschlussfähig sind an dieses Anthropozän-Denken. Oder auch wenn man in der ökologisch orientierten Kulturanthropologie von Ina Maria Greverus da mal reinschaut, dann findet man auch viele Anknüpfungspunkte. Bei der Narrativität, also die Erzählforschung hast du genannt, das ist natürlich ein super breites und etabliertes Feld, wo immer noch viel passiert. Und bei den ethischen Überlegungen natürlich auch. Also da gibt es schon im Fach auch viele aktuelle Anknüpfungspunkte. Also zuletzt hat ja Didier Fassin vor ein paar Jahren über Moral Anthropology geschrieben. Michael Lambeck hat über Ordinary Ethics geschrieben. Das habe ich auch teilweise in der DIS verwendet, wenn es so um so situative ethische Aushandlungen von Amateur-DrohnennutzerInnen geht. Ja, diese Anschlüsse zeigen dann ja schon, dass diese drei Tendenzen jetzt auch nichts völlig Neues sind, also jetzt nichts, was irgendwie noch nie da gewesen ist, sondern eher so Neuakzentuierung oder Aktualisierung.
Für viele Leute ist ja klar, wir befinden uns gerade in einer Krisenzeit. Jetzt musste ich bei den drei Aspekten, die du gerade erläutert hast, also eben einmal das Anthropozän, einmal die Narrativität und einmal die ethische Komponente, die dir aufgefallen sind, die gerade in der Forschung irgendwie tonangebend sind, daran denken, dass die ja irgendwie auch viel mit Krisenwahrnehmung zu tun haben. Also die Erzählung des Anthropozäns ist eng damit verknüpft, mit der Angst oder mit der Realität von Klimawandel und mit dem mit dieser Wahrnehmung dieser Krise. Und es ist auch immer ein Versuch, die menschliche Handlungsmacht da wieder zu gewinnen und zu sagen, wir können da was machen. Und diese ethischen Fragen sind ja letztlich auch Vorwegnahmen von möglichen Krisen. Also da geht es irgendwie darum, dass dann selbstfahrende Autos Menschen überfahren. Also das sind ja, oder Algorithmen uns kontrollieren. Das sind ja solche Krisenwahrnehmungen, die da sind. Die Krise, in der wir gerade stecken, ist ein bisschen eine andere. Aber mich würde jetzt trotzdem nochmal interessieren, inwiefern die Wahrnehmung in einer Krise zu stecken denn relevant sind für die Ansätze. Was hat das damit zu tun? Und vielleicht kannst du auch noch einen kleinen Bogen zu unserer aktuell wahrgenommenen Krise machen. schlagen. Hat das auch was mit Technikforschung zu tun?
Ja, absolut. Also ich glaube, die aktuelle Krise, in der wir uns gerade befinden, ist eigentlich gar nicht so weit weg, sondern der Zusammenhang ist folgender, dass Coronavirus ja eigentlich ein totales Anthropozän-Phänomen ist. Oder wenn man es mit so ein bisschen Willen zur Zuspitzung formulieren will, das Anthropozän-Phänomen schlechthin. Zum einen, weil es ein Menschheitsproblem ist, ähnlich wie der Klimawandel. Und da werden dann auch diese planetaren Anthropologien irgendwie greifbar, von denen wir schon gesprochen haben. Das zum einen. Und zum anderen ist dieser Virus natürlich ein hybrider Akteur. Ne? Und das zeigt genau diese Vernetzung von der kleinsten bis zur größten Skalierung auf, die in solchen Begriffen wie Anthropozän und Gaia ja drinsteckt. Und gleichzeitig, also jetzt mit Blick auf Technikforschung, finde ich interessant, dass diese jetzige Krise eine totale Gleichzeitigkeit hat oder von einer starken Gleichzeitigkeit geprägt ist. Also zum einen ist Technik Mitverursacherin und Teil des Problems. Also wenn man nochmal an die Herkunft des Virus denkt, dass eben technische Prozesse wie Urwaldabholzung und technische Interventionen in das Mensch-Natur-Verhältnis erst die Bedingungen geschaffen haben, die ganz stark dazu beigetragen haben, dass sich das Virus erst entwickeln konnte. Und dann hat die globalisierte Welt und die globalisierte Wirtschaft, in der wir leben, auch erst die Bedingungen für die Ausbreitung des Virus geschaffen. Also das heißt, die ganze Ausbreitung des Virus ist ja komplett von Technik abhängig. Und gleichzeitig gibt es ja sowas, also ich sag mal, Krisen-Solutionism. Also Genie Morozov hat ja mal über Solutionism geschrieben. Also diese Idee, dass der moderne Mensch in Anführungsstrichen dazu neigt, technische Lösungen zu priorisieren oder sich Lösungen auch überhaupt nur noch als technische Lösung vorstellen zu können. Momentan ist es ja total so, dass uns Technik auch die Vorstellung anbietet, diese Krise zu lösen. Und auch nicht nur ganz abstrakt, sondern eben auch in ganz konkreten Praktiken. Also wenn es um Tracing-Apps geht, wenn es um die Erfindung von Impfstoffen geht. Das sind ja fundamental technische Lösungen, die uns auch einen Ausweg aus der Krise anbieten, oder von denen wir uns den zumindest erhoffen irgendwie. Das finde ich ganz spannend, dass das ja gleichzeitig Teil des Problems und Teil der Lösung ist. Und zwar sowohl auf so einer Imaginaries-Ebene als auch auf einer Ebene von konkreten Praktiken. Und wenn man jetzt sich das Ganze aus so einer übergeordneten Perspektive mal anschaut, also würde ich dir total zustimmen. Also Krisenbewusstsein ist etwas, was ganz fundamental in diese drei Tendenzen oder theoretischen Orientierungen eingeschrieben ist, über die ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe. Klar, also das Anthropozän ist ganz klar dadurch geprägt, dass man das Gefühl hat, da entwickeln sich Dinge krisenhaft. Ja, dass das menschliche Verhalten, dass das Anthropozän auch erst hervorgebracht hat, auch gleichzeitig eben eine Bedrohung für diesen Lebensentwurf ist, der das Anthropozän hervorbringen konnte. Und da ist eigentlich die Krise von Anfang an in diesem Denkmodell mit eingeschrieben. Und eben auch bei den anderen Aspekten spielt das Krisenbewusstsein eine total große Rolle. Und wenn man jetzt so ein bisschen den Mut zu einer großen These aufbringen will, dann könnte man ja schon sagen, also die Signatur der Gegenwart ist eigentlich die Krise, und zwar die mehrfache Krise oder die multiple Krise. Ich glaube, das ist ein Begriff, den Alex Demirovic mal geprägt hat. Und auch wenn wir jetzt gerade besonders stark das Gefühl haben, dass wir uns in einer Krise befinden, weil das ja auch eine sehr spezifische Krise ist, ist ja eigentlich die Krise der Normalzustand der letzten Jahre gewesen. Ne? Also wenn man denkt, natürlich die ökologischen Krisen, das ist ja nicht nur der Klimawandel, sondern auch Biodiversitätskrise, Nitratkrise, was auch gleichzeitig alles eine Technikkrise ist, ne? Also weil das ja auf dem fundamentalen Problem beruht, dass es uns an einer Weise der Energieerzeugung fehlt, die unseren Bedarf an Energiemenge und Dichte erfüllen kann, ohne auf fossile Brennstoffe zurückzugreifen. Dann haben wir über die Flüchtlingskrise in den letzten Jahren viel gesprochen, die natürlich teilweise mit ökologischen Krisen verbunden ist, aber auch darüber hinaus mit anderen Entwicklungen, also mit einer postkolonialen Krise, mit einer Krise von Staatlichkeit. Dann natürlich eine ganz fundamentale Krise der Produktionsverhältnisse, auch wieder mit Blick auf Ökologie, aber eben auch eigentlich mit Blick auf innerökonomische Prozesse, Globalisierungsprobleme, das Problem des Neoliberalismus, finanzmarktgetriebenen Kapitalismus und so weiter. Und auch eine ganz heterogene Krise der Reproduktionsverhältnisse, also was in den letzten Jahren alles über Mental Load diskutiert wird, über Depressionen und diese ganzen Mental Health Issues, aber auch eine Krise der Männlichkeit zum Beispiel, über die auch viel diskutiert wurde. Und das ist ja noch nicht mal eine vollzählige Aufzählung der Krisen. Also ne, das ist ja nur die größte oder die prominenteste Auswahl der Krisen, mit denen wir uns in den letzten vielleicht 20 Jahren beschäftigt haben. Und wenn man das jetzt alles ernst nimmt und ein bisschen zuspitzen will, kann es ja eigentlich gerade keine ernstzunehmende Kulturtheorie oder Gegenwartsdiagnose geben, die keine Theorie der Krise ist oder keine Diagnose der Krise. Also eigentlich ist Krisenbewusstsein oder müsste Krisenbewusstsein ja der zentrale Treiber gegenwärtiger Theorieproduktion sein. Also für mich ist da jetzt nochmal spezifisch interessant mit Blick auf die Narrativität eigentlich die Frage, wie man diese Krisen erzählen kann, auch aus einer technikforschenden Perspektive, weil eben Technik so impliziert ist in diese Krisen. Wie kann man diese Krisen erzählen? Und wie kann man Krisen erzählen unter den Bedingungen, dass wir als erzählende Subjekte so fundamental darin impliziert sind? Also das hat Bruno Latour zuletzt auch aufgegriffen, der mal über Geostories gesprochen, also welche Stories, Bilder, Imaginationen können wir entwerfen, wenn wir eigentlich mit unserer ganzen Existenz, mit unseren Körpern, unseren Ängsten, unseren Lebensentwürfen, unserer ganzen Dingwelt eigentlich so fundamental in diese Krise geworfen sind, und wie kann man dem Sinn abgewinnen? Wie können wir uns selbst dazu in Beziehung setzen, eine sinnhafte Beziehung setzen? Das ist natürlich, sich diese Prozesse anzugucken und daran mitzuschreiben, ist natürlich eine fundamental kulturwissenschaftliche Aufgabe.
Plus hast du jetzt durch den Bezug nochmal auf den Krisenbegriff auch nochmal die Dimension irgendwie des Scheiterns oder konflikthafter Aushandlungsprozesse um Techniken herum auch nochmal sozusagen eine Tür aufgestoßen, die wir jetzt gar nicht mehr so weiter vertiefen können, weil unsere Zeit auch zu Ende ist. Aber ich würde gerne nochmal, das steckt da ein Stück weit drin, auf die Frage der Technik als Querschnittsdimension zurückkommen und damit verbunden die Frage stellen, wenn wir das ernst nehmen, diese Idee, dass wir Alltag, soziale Realität viel stärker als bisher über Technik, über Technisches, das Mögliche des Technischen, aber auch die Beschränkung und die Folgewirkung, die Technik hat, zu denken. Was bedeutet das dann für unsere Forschungsansätze? Wie ändern sich dadurch Perspektiven und welche Neujustierung müssen wir als Wissenschaftler, als Sozialwissenschaftler, aber auch als empirische Kulturwissenschaftler vornehmen?
Das ist natürlich die 1-Million-Euro-Frage, ne? Also natürlich am interessantesten und am schwersten zu beantworten. Also weil wenn man sich mit Technik und Technikforschung auseinandersetzt, dann weiß man ja, wie wahnsinnig schwer es ist, Prognosen zu machen und irgendwie irgendwas über die Zukunft zu sagen. Deswegen will ich vielleicht auch gar nicht weniger irgendwas voraussagen, was das bedeuten könnte, sondern auch ein paar Wünsche formulieren, also ganz subjektiv, was mich da interessieren würde. Und was ich schon mir vorstellen könnte, ist, dass eigentlich eine ironische Konsequenz daraus kommen könnte, wenn Technik wirklich ernsthaft als Querschnittsdimension gedacht ist, weil dadurch natürlich das Label weniger sichtbar wird und auch irgendwie weniger notwendig wird, wenn man auf einmal dann die Resonanzen zu ganz vielen Feldern findet und sieht, die gar nicht Technikforschung sind. Sondern wenn man das, was du jetzt auch in der Frage angerissen hast, dass das so eben so fundamental im Alltag ist, dann spielt das ja in eben in einfach alle Felder rein. Da würde ich mir vielleicht doch manchmal wünschen, dass man das nochmal konsequenter durchdenkt. Auch jetzt gerade unter dem Eindruck der Notwendigkeit oder unter den Bedingungen dieser Krisen, wie fundamental eben eigentlich Technik in unsere Alltage und in unsere menschliche Existenz eingebettet ist. Das fände ich vielleicht fürs Fach grundsätzlich eine spannende Überlegung, das nochmal dann nochmal ein bisschen radikaler und offener das vielleicht auch zu denken. Vielleicht auch mit so ein bisschen mehr Mut zu so großen Thesen, wo es dann um den Anthropos geht und um Menschen geht und um das Planetare geht und sowas. Was mich jetzt persönlich noch total interessiert, wenn man das so durchdenkt, ist die übergeordnete Frage, auch eine Frage, die alle Projekte durchzieht, an denen ich gerade rumdenke. Also so quasi die losen Fäden, die ich noch irgendwie gerade bei den Drohnen versuche zuzumachen, bei meinem Nachdenken über autonome Technologien nochmal in einem breiteren Zusammenhang, ist eben nochmal diesen Aspekt der Narrativität nochmal stärker zu fokussieren auf etwas, was man vielleicht zugespitzt als Writing STS bezeichnen könnte. Also dass man einfach nochmal auch stärker über Formen und Formate der Technikforschung nachdenkt.
Ja, Max, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Gedanken mit uns geteilt hast. Der Podcast ist jetzt zu Ende, aber ich denke, wir haben noch viel nachzudenken und mitzunehmen. Ich persönlich nehme zum einen mit, dass Technik eben ein Querschnittsthema sein kann. Und damit ist gar nicht die Frage, ob Technik ein kulturwissenschaftliches Terrain ist, sondern vielmehr die Feststellung, dass Alltag ein technisches Terrain ist, das, was man vielleicht mitnehmen kann. Und dieser Fokus auf Narrativität und die Art und Weise, wie eben Technologien, technische Artefakte, Vernetzungen im Alltag erzählt und gerahmt werden, finde ich auch total gewinnbringend. Danke und auf Wiedersehen.
Ja, tschüss.
Ja, danke für das Gespräch. Ciao.
Wem diese Folge gefallen hat, der kann uns folgen und sich schon auf die nächste Folge freuen, in der wir weiter darüber nachdenken, wie Technik, Forschung und Kulturwissenschaft zusammenkommen.